Wie wachsen eigentlich unsere Kinder heutzutage auf? Wie schaffen wir es als Gesellschaft, Kinder wirklich zu liebesfähigen, zu sich wertschätzenden, sich respektierenden, ja, einfach wertvollen Wesen zu unterstützen, sie zu begleiten? Und was braucht unsere Gesellschaft? Was braucht Pädagogik? Was kann unser Beitrag sein? Darüber möchte ich heute sprechen mit Ute Heinig. Ute Heinig ist Ressourcendetektivin, Blickwäscherin und Metaphenschneiderin. Und wenn du dich fragst, was dahinter steckt, muss ich dir sagen, das frage ich mich auch. Also sei gespannt und wir werden das Geheimnis auf jeden Fall lüften. Bis gleich. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallihallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer neuen Folge hier im Love Talk von Volltreffer Herz. Wie gerade schon im Vorspann angekündigt, habe ich heute einen sehr spannenden Gast und ich habe tatsächlich noch keine Ahnung, was ist eine Ressourcendetektivin, eine Blickwäscherin, eine Metaphenschneiderin. Ute Heinig, herzlich willkommen hier im Love Talk, klär uns auf.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Sehr gerne.
Ja.
Ute, was bist du? Was versteckt sich dahinter?
Als Ressourcendetektivin bezeichne ich mich, weil ich einfach gucke, wo sind deine versteckten Kraftquellen, die du wieder anzapfen kannst oder die du ganz neu entdecken kannst, um deine Ziele zu erreichen, um dein Leben so zu leben, wie du gedacht bist. Weil ganz oft werden Dinge unbewusst verschüttet oder zugedeckt und man kriegt es gar nicht mit. Und wenn man dann ein Gegenüber hat, was die richtigen, sensiblen Fragen stellt, kann man auf einmal feststellen, ach ja, doch, ich könnte es ja vielleicht doch schaffen. Ich habe es ja andermal auch schon geschafft. Und diese Kräfte einfach wieder zu aktivieren oder neu zu entdecken, neu aufzubauen. Und das ist eine nachhaltige Art und Weise, die durch das Blickwaschen, deswegen die Blickwäscherin noch dazu, durch das Blickwaschen wieder entdeckt wird.
Okay.
Wenn ich Blickwasche, sieht die Welt auf einmal ganz anders aus, sieht das Leben ganz anders aus, sieht meine Wahrnehmung der Mitmenschen ganz anders aus, die Intentionen der Mitmenschen werden einfach klarer. Mhm. Und ja, um dann zu dem dritten Begriff zu kommen, passend zu den Menschen, die mir dann begegnen, die mir Fragen stellen, denen ich dann Fragen stelle, bastle ich dann eine Metapher, die genau auf dieses Leben zutrifft. Denn wenn irgendwas mit meinem Leben zu tun hat, kann ich sehr viel leichter umsetzen. Mhm. So muss ich nicht irgendwas neu erlernen, sondern wenn ich es einmal verstanden habe, kann ich es nicht mehr entverstehen. Okay. Was Gelerntes kann ich leicht verlernen, aber was Verstandenes kann ich sehr schwer wieder entverstehen. Und wenn es mit mir zu tun hat, dann fällt es sehr leicht, es nachhaltig und schnell umzusetzen. Und deswegen ist es so eine ganz besondere Art von Kurzzeit-Coaching, die ich durchführe. Also wir sind auch meistens sehr schnell auf dem Punkt.
Ja, okay. Du hast im ersten Satz gesagt, wozu du gedacht bist. Wer denkt mich denn?
Wer denkt mich denn? Das ist ja eine tolle Frage.
Ja, also
wenn ich so lebe, wie ich gedacht bin, dann fühlt sich das richtig und gut an. Und ich bin der Überzeugung, dass jeder Mensch von Grund auf ein Gefühl für gut und weniger gut oder förderlich oder nicht förderlich besitzt, was halt ebenfalls auch zugeschüttet wird. Und wenn ich das Gefühl wieder wachrüttele oder entdecke oder erstmal stärke wieder mein natürliches Gefühl für gut und schlecht, dann lebe ich so, das ist dann so, wie ich lebe, wie ich gedacht bin, wenn ich mich wohlfühle, wenn es sich gut und leicht anfühlt, weil das Leben einfach leicht sein darf halt.
Das ist ein total spannender Satz, wozu ich gedacht bin. Das hab, im ersten Moment dachte ich so, oder habe ich so das Gefühl, okay, da ist jemand, der hat eine Idee davon, wie ich sein soll oder wie ich gedacht, also wie ich gedacht bin, ja. Also als ob es ein Ziel gäbe, als ob es irgendwie eine Vorstellung davon gäbe, so hat es zu sein. Also so entsprichst du dem, wie du gedacht bist. Das war so mein erster Impuls. Deshalb frage ich nach.
Ja. Also nicht von Fremden gedacht, sondern in mir drinnen, wie es sich richtig anfühlt. Also meine Tochter, wenn ich das kurz mal sagen darf, hat mit 5 Jahren alt den lieben Gott definiert. Ich habe die gefragt, wie stellst du dir denn den lieben Gott vor? Weil im Radio eine Sendung kam und sie sagte dann, ich stelle mir den lieben Gott vor wie ein großes Bilderbuch, der blättert die Tage und die Nächte und wir sind die Geschichte.
Ach, das ist ja schön.
Ich habe noch nie eine bessere Erklärung für Gott gefunden.
Die ist toll.
Oder wie man es auch immer nennen mag. Also das war schon sehr...
Sehr, sehr schön. Jetzt sitzt du vor einem einem Hintergrund, für ja. die es nicht sehen können. Da steht drauf, weil das Leben einfach leicht sein darf. Mhm. Liebenswert, das ist der Name deiner Praxis. Und ja. darunter steht noch mit kleinen
Veränderungen Großes bewirken.
Genau. Ja. Welche Menschen kommen zu dir? Also du beschreibst ja jetzt erstmal, da könnte man ja denken, das gilt für jeden Menschen.
Das gilt für die Menschen, die gemerkt haben, ich will mich einfach wieder wohl mit mir fühlen, wohl mit meinem Umfeld fühlen und irgendwas stimmt hier nicht und ich will das wieder auf die Kette kriegen, aber irgendwie gelingt es mir selbst nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass mein Leben sich nicht so leicht anfühlt, wie es sich schon mal angefühlt hat oder wie ich mir vorstelle, dass es sich anfühlen könnte.
Mhm. Ja. Mhm. Und du sagst ja gleichzeitig, du hast mir vorhin in dem ersten Abspann noch, bevor wir aufgezeichnet haben, ja eine Vision von dir geschickt. Weil wir wollen ja über Kinder reden, wir wollen über Pädagogik reden. Wie nimmst du da, also wo ist da deine Einflugsschneise zu diesem Thema?
Ich bin von Haus aus Erzieherin.
Das kennt
seit
man.
Seit über 30 Jahren bin auch im Moment stellvertretende Leitung und habe da das Glück, dass ich die pädagogische Leitung übernehmen durfte. Aber das ist schon eigentlich schon seit meiner Ausbildung mein Herzblut, die sozial-emotionale Erziehung. Also weniger so die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die kommen von selbst, wenn die Kinder sich wohlfühlen, die wollen sich entwickeln. Und wenn man das entsprechend begleitet mit einem Bewusstsein für die Kinder und für sich selbst vor allen Dingen, dann entwickelt sich ein ganz wunderbares Miteinander. Und da sind wir dann jetzt auch beim Thema. Also ich denke, dass die Persönlichkeit der Pädagogen beziehungsweise die Persönlichkeit eines jeden Einzelnen von uns am allermeisten bildet.
Ja? Absolut.
Und zwar alles, was ich bin, davon lernen die Kinder, also das Vorbildverhalten. Nur viele Vorbilder sind sich überhaupt nicht bewusst darüber, wie sie selbst wirken oder wie das, was sie sagen oder das, wie sie es sagen, wirkt und wissen gar nicht, ey, will ich überhaupt, dass das, wie ich jetzt wirke, dass das diese Folgen hat, die es hat. Vielleicht ist es ganz deutlich an einem kleinen Beispiel.
Gerne.
Gestern habe ich mit einer Erzieherin, einer ganz liebevollen, sehr engagierten Erzieherin, ein Coaching-Gespräch gehabt und die sagte, ja, das ist mir auch ganz wichtig, die Kinder wertzuschätzen und ich begrüße die morgens und sage, ach, was hast du für schöne Ohrringe an oder schöne Stiefel oder du eine schöne Glitzerfee auf deinem Bauch. Und ich fand es auch wirklich sehr, schön, dass sie schon dieses Bewusstsein hat, die Kinder wertzuschätzen. Und habe ihr dann die Frage gestellt, was passiert, wenn du die Äußerlichkeiten von den Kindern wertschätzt? Eine Reggio-Pädagogin, die ich mal kennengelernt habe, hat den Satz geäußert, wenn ich das Äußere von den Kindern wertschätze, dann degradiere ich die unbewusst zu Kleiderständern. Besser wertschätze doch das Wesen und sag, ich bin so froh, dass du heute da bist. Schön, dich zu sehen. Oder hast du ein schönes Lächeln? Mensch, ich sehe, dass du traurig bist. Hast du Lust? Sollen wir mal drüber erzählen? Du darfst doch mal traurig sein. So, also die Kinder zu sehen, ist ganz anders wertgeschätzt und ganz nachhaltig, viel, viel nachhaltiger wertgeschätzt als die Äußerlichkeiten, die vergänglich sind, aber auch nicht für jedes Kind erschwinglich sind. Und die kriegen es halt auch gerade in sozialen Brennpunkten sehr stark mit, wenn andere Kinder, ob aufgrund ihrer Kleidung oder Accessoires, gelobt werden, in Anführungsstrichen. Und das macht dann schon auch was mit den Kindern. Das ist dann so eine Vergleichbarkeit und nicht die Einzigartigkeit, die jeder Mensch von sich aus innen drin mitbringt. Also das sind so klitzekleine Stellschräubchen, die man verändern kann in seinem Bewusstsein. Was wirkt denn und was hat denn die Folge fürs ganze Leben? Also sich seiner Verantwortung bewusst sein als Pädagoge, dass ich quasi Dinge grundlege für ein ganzes Menschenleben, für ganz viele Menschenleben, quasi auch für die Gesellschaft. Und da dieses Bewusstsein zu erwecken und neugierig drauf zu machen, sich selbst in einem anderen Licht zu sehen und zu beleuchten, was gebe ich denn da eigentlich weiter? Gebe ich da unbewusste Stolpersteine weiter, ohne dass ich es merke? Will ich das? Oder möchte ich lieber bewusst das weitergeben, was fördert? Und da ist meine Vision, da jeder Institution einen Menschen, wie zum Beispiel mich, an die Seite zu stellen, der dann besonders sensibles Gespür für hat, was passiert denn dann in dem Kind, wenn ich dies oder jenes so oder so zeige oder ausdrücke oder lebe.
Ja. Absolut.
Um die Menschen darauf aufmerksam zu machen, weil die kriegen es gar nicht mit. Die haben tolle Intentionen, die aber manchmal unbemerkt in die Buchs gehen.
Jo, das stimmt. Ja. Ich hänge so ein bisschen an dem Satz, also ich stimme dir total zu, was du sagst, ne? Absolut. Ja. Ich hänge an dem Satz, wenn ich das Äußere eines Menschen wertschätze, dann degradiere ich ihn zu einem Kleiderständer. Das sehe ich tatsächlich gar nicht so. Aber trotzdem spüre ich mal so rein, was mir dieser Satz so sagt. Ich kann verstehen, so mit diesen anderen Sätzen, was du sagst, wenn ich halt nur die Kleidung zum Beispiel,
die Accessoires
kommentiere oder so, dass das natürlich vielleicht Unterschiedlichkeiten hervorruft, ganz klar. Das kann ich schon verstehen, was damit gemeint ist. Andererseits ist es ja gut, wenn ich jetzt Erzieherin bin, dann kenne ich die Kinder ja schon länger, dann kann ich natürlich auch was Persönliches sagen. Wenn jetzt jemand zu mir ins Coaching kommt, dann kenne ich den als Menschen ja noch gar nicht. Und erstmal nur zu sagen, auch schön, dass du da bist, finde ich gut, ist auch eine Wertschätzung, dass ich sage, naja, schön, dass du überhaupt da bist. Aber wenn mir irgendwas am Äußeren auffällt, dann darf ich das sagen. Und das mache ich auch total gerne. Einfach so, hey, ich sehe dich, ne? Und ich sehe dich, Mensch, die Brille steht dir gut oder dein Lächeln ist auch eine Äußerlichkeit. Aber dass ich damit jemanden degradiere, also ich hänge eigentlich nur an dem Wort degradieren, das sehe ich nicht
das
so.
Das war die Äußerung von der Reggio-Pädagogin, dass uns das wirklich sehr bewusst wird, wenn wir wirklich regelmäßig den Fokus auf das Äußere legen. Ne? Das muss man natürlich von Situation zu Situation abwägen. Wenn das mal vorkommt, ist vollkommen in Ordnung.
Okay, das
nur halt ist immer das Maß der Dinge, das Wichtige, was halt prägt. Ne?
Ja,
also ich darf auch mal gereizt sein, ich darf auch mal ungehalten sein. Das Maß der Dinge ist es immer und das, wie ich dann in Folge damit umgehe und ob das wirklich die Routine ist, ob es prägt oder ob es jetzt mal passiert ist und ich dann auch hinterher wieder das gerade stelle.
Naja, und letzten Endes ist es ja, wenn ich mich degradiere, dann mache ich das selber. Aber wenn ich jemanden etwas Lobenswertes quasi kommentiere in einer liebevollen Absicht, kann es nie eine Degradierung zu irgendwas sein. Deshalb bin ich irgendwie gerade ein bisschen
pinselig. Die Formulierung ist vielleicht ein bisschen ungeschickt. Ich denke, das sollte auch sehr provokant werden, um dass man sich darüber bewusst wird, dass gerade bei Kindern, die werden ja so ausstaffiert. Und wenn ich das Kind dann loben wird, dann wird es dafür etwas gelobt, wo es überhaupt gar keinen Anteil dran hat. Da sind wir auch schon wieder beim nächsten Thema, weil du ja sagst, wie kriegen wir die Gesellschaft dahin, dass sie wirklich zu verantwortungsvollen, wertschätzenden, selbst- und fremdbewussten Menschen dann werden. Da komme ich auch immer wieder mehr zu diesem Punkt, dass die Erziehung von Lob und Tadel die Menschen dahingehend sehr geprägt hat, etwas zu tun, um eine Belohnung zu erhalten oder etwas zu unterlassen, um einer Bestrafung zu entgehen. Mhm. Und damit ist sehr viel verloren gegangen, dass die Menschen Dinge aus Überzeugung tun. Und das ist ja bis ins Erwachsenenalter sehr viel zu beobachten. Zum Beispiel, dass die Leute sagen, okay, jetzt fahre ich hier langsam, weil ich sonst ein Knöllchen kriege und dann ist der Führerschein weg. Anstatt zu sagen, hier muss ich langsam fahren, dass mir und euch nichts passiert.
Okay.
Ja, also das ist jetzt ein ganz einfaches Beispiel. Schöner wäre es doch, wenn es erreicht werden würde, dass auch mit Ausbleiben von Lob und Tadel die Überzeugung gewachsen wäre. Also außerhalb der Grenzen des Kontrollierten die Überzeugung auch dazu führen würde, sich so zu verhalten, dass es sich richtig anfühlt und dass es sich gut anfühlt. Und das ist dann auch in der Beziehung so. Wenn er es nicht sieht, dann kann ich es ja machen. Nein. Wenn der es nicht sieht, mache ich es trotzdem so, dass es sich für mich und dich gut anfühlt.
Aber wer legt denn fest, wo welche Grenze ist? Das bei dem Beispiel mit dem... aber dazu brauche ich ja ein Referenzverhalten. Also ich brauche ja das Erleben, dass es sich mal nicht gut angefühlt hat. Und irgendeiner muss das ja mal entschieden haben, damit ich ein Referenzverhalten habe.
Also meine Erfahrung jetzt zum Beispiel mit den Kindern ist es, wenn die jetzt einen Konflikt haben oder irgendwie mal auch mal ein bisschen handgreiflich zugegangen ist oder hauen oder sonst irgendwas, dann sagen, jetzt weint der. Wie geht's denn dir? Ist das schön? Fühlt sich das gut an in deinem Bauch? Und das merken die schon. Also wenn die sind schon gewohnt, ich kriege keine Strafe, sondern dieses echte Feedback, das trauen die sich schon zu sagen, ohne eine Strafe befürchten zu müssen. Und
aber
wie kannst du es denn beim nächsten Mal anders machen? Und wenn es dann mal gut gelaufen ist, dann gehen wir auch hin und sagen, so, Und jetzt, wie fühlt sich das jetzt an, wenn der dich anlächelt, weil du ihm das Fahrzeug abgegeben hast? Mhm. Ich sehe dich lächeln. Ich glaube, dir geht's gut damit. Mhm. Und so werden dann, so wachsen dann Referenzerlebnisse, indem wir dann das auch kommunizieren, wenn wir sehen, wie geht's denn den Kindern damit? Denn wenn ein Kind ein anderes verletzt hat und steht dann da so in der Ecke und ist traurig, schämt sich oder ich habe das Gefühl, dass es schon zu einem gewissen Maß grundgelegt ist in einem Menschen.
Naja, es ist eine,
meine Beobachtung.
Ja, ist eine Bewertung halt, ne? Und wenn ich sehe, die Erwachsenen finden das gerade nicht toll oder mein Gegenüber findet das gerade nicht toll, dann fühle ich das ja. Und dann macht das ja was mit mir. Und manchmal habe ich Worte dafür, manchmal habe ich keine. Und was ihr ja dann ganz wunderbar macht, ist, dass ihr diesen Gefühlen quasi Worte gibt, ne, dass sie eine Beschreibung in sich haben, wo sie sagen, ah, so fühlt sich das an, wenn ich traurig bin oder ah, so fühlt sich das an, wenn ich wütend bin oder ah, so fühlt sich das an, wenn es sich gut anfühlt. Weil Kinder haben Gefühl und manchmal haben sie keine Sprache dafür, weil sie noch nicht wissen, wie sie es beschreiben sollen. Und da verknüpft ihr ja Sachen, ein Gefühl.
Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite ermutigen wir dazu, also dieses Gefühl auch wahrzunehmen, sich selbst mit dem Gefühl wahrzunehmen. Ja, das ist super. Nämlich der nächste oder ein weiterer Punkt, dass das oft schon in Institutionen aberzogen wird. Total. Dass aberzogen wird, das Gefühl wahrzunehmen, denn die kommen in den Kindergarten mit jetzt mittlerweile anderthalb, zweieinhalb Jahren, weinen, weil die Mutter weggeht, haben Trennungsschmerz und das heute immer noch sehr oft leider zu beobachten, dass die Kinder dann zwar liebevoll, aber immer noch abgelenkt werden. Sagen, ach hier, guck doch mal, da ist doch eine schöne Puppe. Komm, wir gehen mal auf die Puppenecke. Hast du schon auch da?
Ja, ja.
Es ist ein liebevolles Ablenken. Die Intention ist gut, aber es ist immer noch ein Ablenken. Und die beste Erfahrung, die wir damit machen, ist zu sagen, oh, du bist jetzt traurig, ne? Gell, du hast die Mama lieb. Das verstehe ich gut. Was brauchst du denn gerade? Und auch die ganz Kleinen verstehen das schon, weil das so diese innere Haltung ist. Die spüren schon meine Intention, auch wenn sie die Worte vielleicht noch nicht verstehen und sagen, ich bleibe jetzt einfach mal bei dir, bis es wieder gut geht.
Ja, du machst ein Bindungsangebot. Ne? Also du machst ein Bindungsangebot und lässt Raum für das Gefühl, was da ist.
Ja, weil das gehört alles dazu. Und das ist nicht nur beim Traurigsein, sondern das ist auch bei der Wut, dass wir auch sagen, Mensch, jetzt, ich sehe, du bist richtig wütend, du bist stinksauer. Ja, und der hat mich auch getreten. Und weißt du, warum der dich getreten hat? Nein. Ja. Willst du es denn wissen? Wie kannst du es denn rausfinden? Ja, ich frage den mal. Und dann kommt manchmal ganz oft zurück, aber ich habe den doch gar nicht getreten, ich bin doch nur da lang gelaufen. So, und dann haben wir wieder das, die Interpretationen, das im Erwachsenenalter auch oft sind. Der hat das und das gesagt, weil der mich nicht leiden kann oder weil ich nichts wert bin oder ich bin weniger wert als dieses Hobby.
Ja.
Nein, einfach rausfinden, ja, warum hat er es denn wirklich gemacht? Und das hat in den allermeisten Fällen gar nichts mit mir zu tun. Und das ist auch so ein Punkt, den man schon ganz klein anfangen kann bei uns in den Kitas.
Absolut.
Auch in den Familien anfangen kann, gucken, stimmt das denn wirklich, was du da denkst? Glaubst du, der hat dich jetzt extra verletzen wollen oder könnte der einen ganz anderen Grund haben? Komm, wir fragen mal.
Super.
Also immer Altersgespräch, altersentsprechend natürlich.
Ja, klar. Also ich habe eine Zeit lang im Montessori-Kindergarten, das ist schon viele Jahre her, mal mein Praktikum damals gemacht als Sozialpädagogin und habe da auch eine Zeit lang später als Supervisorin noch auch Teams begleitet. Und da war immer das Phänomen, dass das mit den Kindern eigentlich gar kein Problem war. Mit denen kann man das machen. Das Problem waren die Erwachsenen. Weil da hat man dann irgendwie 5, 6, 7 Stunden, je nachdem wie lange die da waren, mit den Kindern das erarbeitet. Und dann kommen die in ihre Familien und erleben es da ganz anders. Weil die Eltern nicht geschult sind. Und dann kommt Irritation auf. Ja, aber doch, die Uschi hat doch gesagt so und so, also die Kindergärtnerin jetzt oder die Erzieherin. Und meine Mama sagt aber so. Und dann kommen die teilweise echt in Konflikte, weil da erleben sie im Kindergarten, haben sie erlebt, ich darf aus eigener Kraft oder aus eigener Intention was entwerfen. Und zu Hause darf ich das nicht, weil da sagt man mir, nein, das ist nicht richtig. Und dann wissen die nicht, okay, was ist denn jetzt Fisch, was ist Fleisch, was darf ich denn jetzt machen? Kennst du das auch?
Das kenne ich auch und da habe ich zwei Aspekte, die ich gerne mit reingeben möchte. Erstens mal ist eine gute Vernetzung wichtig. Und auf der anderen Seite, also ist es auch, denke ich, bei den Kindern, denen darf man auch teilweise unterstellen, die erkennen, wo ich was darf und wo was nicht. Die wissen auch ganz genau, bei der Oma darf ich das und daheim darf ich das nicht. Das wissen die und das ist im Kindergarten und das kann man auch kommunizieren. Ja, und wenn die Mama das nicht will, dann ist das in Ordnung. Dann ist das bei euch anders und hier ist es so. Oder dann fragen wir doch mal. Und wenn die Mama den Grund dazu hat, vielleicht machen wir das dann hier auch so. Wir besprechen uns einfach mal zu dritt. Das geht auch.
Okay.
Also Kommunikation ist alles. Alles, was ich nicht sage, kann der andere nicht hören. Und alles, was ich nicht frage, kann ich nicht in Erfahrung bringen. Deswegen finde ich das gesprochene Wort auch sehr, sehr wichtig.
Mega wichtig. Das ist das Wichtigste überhaupt.
Ja.
Das heißt, du sagst, das werden eigentlich kleine Lebenskünstler, ne? Die relativ schnell raus haben, ah, okay, hier kann ich mich so verhalten, hier mache ich das lieber anders oder mit Papa gehe ich so um, mit der Mama gehe ich so um, bei der Oma mache ich es nochmal anders und im Kindergarten mache ich so und so.
Ist die Welt denn konform oder ist die Welt komplex?
Die Welt ist mega komplex.
So, und ab wann sollten denn Kinder dann lernen, dass die Welt komplex ist?
Ich bin total bei dir. Absolut.
Also bei uns ist es sogar auch so, dass wir sagen, Mensch, manche Erzieherinnen können das aushalten, dass die Kinder auf den Baum klettern und manche nicht.
Ja.
Und dann haben wir uns verabredet, hier im Haus soll jeder heile bleiben. Wir haben also wenige, ganz, also nicht so einen riesengroßen Regelkatalog, sondern wir haben einige wenige Lebensregeln, Lebensgrundsätze. Jeder soll heil bleiben, alle soll heile bleiben, wir gehen respektvoll miteinander um und so weiter. Und jeder, der das erlaubt, auf den Baum zu klettern, der ist verantwortlich dafür. Ich kann das verantworten, also bleibe ich dabei. Und der andere, der sagt, nee, das kann ich jetzt nicht aushalten, weil ich will auch, dass es mir gut geht hier und ich kann das nicht aushalten, wenn du da hochgehst. Mhm. Und dann verstehen die Kinder das auch. Und die verstehen auch, dass zum Beispiel die Sechsjährigen manche dann stehend auf der Schaukel schaukeln dürfen, wobei die Dreijährigen das sich überhaupt nicht trauen. Wieso soll ich dann allen Kindern verbieten, auf der Schaukel zu schaukeln im Stehen? Also die können sich dann auch von selbst einschätzen und lernen dann, Mensch, ich bekomme zugetraut, ein gutes Gefühl für mich zu haben.
Okay.
Und wenn ich schon lerne, ein gutes Gefühl für mich haben zu dürfen, dann habe ich das vielleicht auch weiterhin und dann habe ich das auch vielleicht später in der Familie oder in der Beziehung oder in der Schule, auch außerhalb unserer heiligen Hallen, wo alles behütet ist.
Absolut.
Ja? Und dann ist es halt auch hinterher, wie gesagt, in der Beziehung und in der Gesellschaft gut. Und dadurch, dass die Kinder vielleicht auch irgendwann mal hoffentlich Eltern werden, jetzt dann wieder von oben nach unten multipliziert, wenn die selbst ein respektvolles, achtsames Verhalten an sich selbst gespürt haben, wie gut das tut und wie schön man sich dann entwickeln kann und wie bereichernd sich das anfühlt, weniger angepasst zu sein, mehr die Autonomie zu leben, aber in einem geschützten Rahmen, sodass niemand anders eingeschränkt wird. Mhm. Das ist viel Arbeit, das ist zeitintensiv, aber das ist nachhaltig sehr viel schöner. Also wenn man jetzt so die Generationen beobachtet, ich habe auch teilweise die Institutionen gewechselt. Wenn man dann guckt, was sich dann in den Generationen verändert, dass dann erst noch viel Streit und Zank und Unterstützung in den Konflikten gebraucht wurde und nach und nach sich das von Generation zu Generation weitergibt, dass sie sagt, dass sie das wirklich jetzt schon anders kommunizieren. Das ist ganz wunderbar zu erleben.
Mit Sicherheit, absolut. Also ich muss gerade so schmunzeln, also ich habe auch manchmal die Institutionen gewechselt. Also ich glaube, das, was du verfolgst, finde ich wirklich super gut, ist auch total mein Ansatz, aber ich glaube viele, ja, ist vielleicht jetzt auch übertrieben, ich habe immer so mit manchen Institutionen, also ich habe generell mit Institutionen manchmal etwas Schwierigkeiten, weil da noch so viel altes Gedankengut ist, so viel alte Verhaltensweisen und wenn man dann kommt, auch als Supervisor da rein, dann ist das, man sticht manchmal in so ein Wespennest. Das vermutete ich jetzt so ein bisschen dahinter, dass du gesagt hast, man muss sich dann auch manchmal irgendwie den Ort suchen, wo man wirken darf.
Ja, und manchmal plumpst man auch einfach irgendwie so dahin. Dann wird vorgezeichnet von wem oder wo auch immer. Und genau deswegen meine Vision, ich arbeite und ich kämpfe dafür und ich freue mich, wenn mich jeder dabei unterstützt oder das weiterbringt an verantwortliche Stellen, dass wirklich von Grund auf nicht freiwillig durch eine Supervision, wie du gerade eben gesagt hast, oder mal hier einen Kurs und da einen Kurs für drei Tage. Da gibt es tolle Angebote. Trotzdem ist es da nicht flächendeckend und nachhaltig.
Das nee, flächendeckend auf gar keinen Fall.
Eine kurze Zeit nach der Fortbildung ist es dann toll und dann ist es wieder flutsch verloren gegangen. Ich setze mich mit all meiner Kraft momentan dafür ein, manchmal auch bis nachts spät, dass jede Institution, die mit Menschen arbeitet, vorrangig mit Kindern. Ein Fachmann, eine Fachfrau, jemand, der einen Blick darauf hat, an die Hand bekommt, die begleitet, die so lange begleitet, bis es läuft. Und manchmal dauert das 1, 2, 3 Jahre. Ja, das darf wachsen, aber dann wächst auch von unten nach oben und dann sind andere Programme hinfällig, wie Suchtprävention, wie Gewalt, wie Drogen, wie alles, was da draußen so lauert, sexueller Missbrauch und so weiter. Wer selbst ein gutes Gefühl für sich hat, ein gutes Gefühl für richtig und falsch und Selbstbewusstsein hat, das zu sagen, der braucht kein Neid, kein Missgunst, kein Mobbing, kein Nix und gar nichts, sondern der ist einfach sozialverträglich. Und das darf von unten nach oben wachsen, indem die Pädagogen ihre Haltung dementsprechend verändern, indem sie dann von Natur aus ein gutes Vorbild leben. Du brauchst keine zigtausend neuen Programme, die an den Kindern ausprobiert werden, sondern du brauchst eine neue Sicht oder ein neues Erwachen oder Entdecken der Pädagogenpersönlichkeit. Das, denke ich, ist das A und O, da einfach das Augenmerk mehr hinzurichten. Denn das lernt niemand in der Schule. Wie wirke ich?
Das ist das Problem. Also auch da, ich teile deine Vision sowas von. Also ich freue mich auch total, dass du das verfolgst.
Ja.
Und ich glaube auch, dass das die Lösung der Dinge ist.
Ja.
Ich weiß aber auch, dass es noch viele Generationen brauchen wird. Weil noch
das
lauern,
kommt drauf an.
Naja, noch lauern diese schaffen. Gefahren da draußen, weil es hört leider einfach, es ist nicht stringent, ne? Du musst das Ganze ja weiter stringent durchziehen, weil es gibt den harten Cut von Kindergarten zur Schule. Und da müsste man ja die Lehrer erstmal mit ins Boot nehmen, da geht es ja weiter.
Ganz genau, weil, also die Pädagogen, die Pädagogen ausbilden, da muss es anfangen. Und dann muss es weitergehen, dass die Pädagogen ihre Kollegen mit ins Boot holen.
Mhm. Ja? Es müssen Familien mit ins Boot.
Die Familien mit ins Boot holen. Und dann multipliziert sich das ganz schnell wie mit dem Reiskorn und dem Schachbrett nach oben. Das muss gar nicht so ewig lang dauern. Und eine Kollegin oder mehrere Kolleginnen haben gesagt, jeder sollte eine Ute haben.
Okay, wenn es einen Personal Trainer gibt, den sich jeder dann quasi an die Seite stellen kann, dann mag es schneller gehen. Das kann durchaus sein. Aber auch das flächendeckend zu denken, dass jeder Kindergarten das hätte, dass jede Schule das hätte. Ja. Man muss Vision haben.
Das ist meine Intention und ich bin auch im Begriff, da schon mit der Politik in Kontakt zu kommen.
Ich wollte gerade sagen, weil
ausfallen und da lasse ich nicht locker. Also das ist meine, ich glaube, dass ich dafür auf die Welt gepurzelt bin und ich glaube, dass das in meiner Geschichte von dem Bilderbuch, von dem Großen steht.
Also ich glaube auch, weil das ist politisch angesiedelt. Ne? Da geht es um Gelder, da geht es um Ausbildung.
Geht aber um Gelder, die später wieder eingespart werden, wenn die Kinder bereits in den Brunnen gefallen sind. Die fallen dann nicht mehr so leicht in den Brunnen, wenn die so intensiv begleitet worden sind, dass die wirklich selbstbewusste, starke Persönlichkeiten sind, die niemand anders was neiden.
Auch da bin ich total bei dir. Da bin ich auch total bei dir.
Das ist dann einfach eine gute Rechnung.
Bei dir. Die wird zukünftig auch gut ausgehen und auch gut aufgehen. Ne? Das glaube ich auch. Ich habe auch das Gefühl, dass wir gerade dabei sind, so Krusten aufzubrechen. Ne? Also ich erlebe deutlich mehr, ich erlebe mehr Pädagogen, die sich anderweitig engagieren, so wie
auf
du.
Auf jeden Fall.
Und ich erlebe aber auch starke Nachwuchsprobleme. Ne, wenn ich jetzt an den Schulen gucke, da wird mir erstmal noch ein bisschen flau im Bauch, wenn ich gucke, okay, wie wollen die das wuppen in Zukunft? Weil da fehlt es an allen Ecken und Kanten. Und wo ich dann denke, okay, es braucht aber auch die Attraktivität, dass Menschen sich überhaupt als Pädagogen noch ausbilden lassen oder dass Erzieher sich ausbilden lassen, weil mit dem Lohn, den sie bekommen, ist das was nicht aufgeht. Mhm. Und das ist für mich da. Es müssen viele politische Entscheidungen einfach neu gemischt werden und nochmal neu aufgerudelt werden, weil es braucht da ein anderes Standing, es braucht eine andere Haltung.
Und ich denke, der Politik ist es auch bewusst, dass alles das, was ich versäume zu säen, später nicht geerntet werden kann. Mhm. Oder das, was gesät wurde, dass das die besten Bedingungen braucht, um hinterher eine gute Ernte einzufahren. Mhm. Und wenn das in den großen Köpfen angekommen ist, wenn wir das gut verbreiten und verteilen und wohlwollend, weil ich denke, die wollen auch das Beste. Wir unterstellen einfach mal, die wollen auch das Beste. Es gibt welche, die das Beste wollen. So, und
absolut.
Wenn die dann erreicht werden mit dieser Botschaft, ich denke, das ist eine wertvolle Botschaft. und die lebbar ist und wo man gar nicht groß was verändern muss, sondern wie gesagt, wie es da unten steht, mit kleinen Veränderungen Großes bewirken. Das kostet keine großen Programme. Das kostet wirklich bewusster Menschen, die dieses bewusste Verhalten verbreiten und die damit anstecken. Ich will mal sagen, damit anstecken, weil ich erlebe das, dass die meisten, mit denen ich Kontakt habe, die mich fragen, um Rat fragen oder mit denen ich zusammenarbeite und die das so erleben, live erleben, selbst in Resonanz dann gehen, dass sie sehr dankbar sind dafür, für die Impulse, die sie erhalten. Die haben nicht das Gefühl, dass sie jetzt verändert werden und dass sie jetzt groß irgendwie was an sich verändern müssen, sondern genügt wirklich, den Blick zu waschen. Und dadurch findet man seine Ressourcen. Und was auffallend ist, die Fehlzeiten haben sich bei uns auch sehr verringert. Ja. Und die Kollegen sagen, das macht sehr viel mehr Spaß, jetzt zu arbeiten. Und wir sind sehr dankbar für die Impulse, weil wir erleben, dass die Kinder eine ganz andere Wesensart zeigen, dass die so glücklich und kreativ arbeiten, dass die lernen, dass die ihr eigenes Potenzial ganz wunderbar entfalten. Also es macht Spaß. Ist viel Arbeit, ist anstrengend, aber macht Spaß. Tolle Arbeit.
Das sollte so sein. Habt ihr eine Schnittstelle danach zu den Schulen, wo sie hingehen? Also könnten sie die vorbereiten auf die Schule? Das ist so mein, wo ich denke, boah, das hört sich so schön an. Ne? Ich würde mein Kind sofort zu euch geben und dann denke ich so, und dann kommt der Moment, wo sie in der Schule sitzen und merken, scheiße, die Welt ist nicht so, wie ich sie die letzten ein, zwei Jahre kennengelernt habe.
Ja. Wir hoffen, dass die Kinder dann auch wirklich teilweise so gut gefestigt sind, dass sie dann auch das gut aushalten können, dass dann wirklich auch die Resilienz dadurch gestärkt ist, dass sie schon wirklich ein paar Jahre das so erlebt haben, dass sie wertvoll sind, dass sie sich selbst wertschätzen und dass sie dann auch durch ihre Haltung, dass sie dann nicht so gedückt runtergehen, sondern durch ihre selbstbewusste, aufrechte Haltung schon eine ganz andere Wirkung haben und dass dann auch sich vielleicht automatisch dann viral geht.
Ja, das wäre absolut wünschenswert. Also ich glaube auch, dass die Arbeit, die du machst, oder du bist ja nicht alleine wahrscheinlich, ne? Du hast ja Menschen inzwischen wahrscheinlich mit, die deine Vision befeuern und unterstützen.
Sammeln noch daran.
Okay, aber
du dich hast jetzt auch ein, du darfst auch mit multiplizieren.
Mache ich ja schon durch den Podcast alleine schon. Genau. Auf jeden Fall. Also ich glaube, es braucht generell einfach ein anderes Bewusstsein, wie wir Menschen sein können. Und das fängt natürlich in den Wurzeln an, ne, mit unseren Kindern auf jeden Fall das weiterzutragen. Ich habe ja noch die Hoffnung, dass wir es aber auch schaffen, die Generationen, die jetzt schon anders aufgewachsen sind, aber auch noch ins Boot zu kriegen und zu sagen, hey, da oben geht noch was. Ne, in eurer Rumpelkammer da oben können wir ein bisschen aufräumen und wir können ein bisschen Bewusstsein schaffen für das so, wie wir uns gerade miteinander gerade jetzt extrem natürlich in dieser besonders herausfordernden Zeit, wie wir gerade unser Miteinander gestalten, das hilft uns nicht weiter. Also wir brauchen da andere Umgangsformen des Miteinanders, der Wertschätzung. Und Wertschätzung ist auch dafür nicht der Schlüssel für alles.
Und das fängt auch damit an, indem ich Interessen für die Intentionen des anderen zeige, indem ich nachfrage, warum hast du das jetzt gemacht, anstatt sagen, so mit Blödmann, du hast mich jetzt hiermit konfrontiert und das ist überhaupt nicht so. Es ist auch sehr wertschätzend und auch für mich sehr erleichternd, für mich selbst dann zu sagen, warum hast du das jetzt gemacht? Und wenn ich seine heilige Intention, seinen heiligen Grund erfahre und merke, das hat überhaupt gar nichts mit mir zu tun und ich habe vorher gedacht, boah, der will mich hier irgendwie klein machen oder einschränken oder der nimmt mir irgendwas weg damit, dann fühle ich mich auch gerade viel wohler, weil dieser große Interpretationsspielraum durch meine interessierte Frage an der Intention des anderen sofort kleinschrumpelt. Und das ist schon ein ganz großer Punkt. Die Neugierde oder das Interesse an der Intention des anderen ist nämlich meistens ganz was anderes als das, was ich da rein interpretiert habe in das Handeln des anderen. Und dann kommt raus, der hat auch eine gute Intention und ich muss mich gar nicht bedroht fühlen. Ich denke, dass sehr viele Konflikte dadurch entstehen, dass man sich selbst bedroht fühlt.
Absolut.
Und das ist wieder eine Folge dessen, dass das Selbstbewusstsein wieder ein kleines Löchlein hat oder vielleicht ein sehr großes oder mehrere Löchlein hat. Und das hängt alles so miteinander zusammen.
Denke ich auch. Und auch da so dieses, wenn ich für mich mal geklärt habe, wer bin ich, wo komme ich her, ne, weil du sagst, dieses Ressourcendetektivin, also wirklich, was sind meine Stärken, worauf lege ich meinen Fokus, jammer ich rum, habe ich jeden Tag Mimimi oder sage ich jeden Tag, hey, neue Chance, komm, heute packe ich das und das an, das ist meine Absicht für heute, das kann ich wählen. Und da, das entscheide ich immer nur ganz alleine. Kein Mensch kann mir sagen, ja, was ich da für eine Wahl heute treffen, genau, darf. Das ist meine Freiheit. Und sich damit zu beschäftigen, also das ist Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitsentfaltung. Und ich wünschte, das hätten wir alle in der Arbeit, in jedem Betrieb, in jedem,
ganz genau,
jeder Imbissbude. Also, weil es betrifft uns einfach.
Ganz
alle.
Genau. Und wie lange ist die letzte Aufklärung her? Ich weiß noch aus der Geschichte Immanuel Kant, da war mal ein Aufklärer. Ich denke, es ist eine neue Aufklärung wichtig, ja, die Geschichts-,
absolut,
Profis, ja, die können das jetzt mal ignorieren, wenn das absolut falsch ist, aber ich denke, es wird eine neue Aufklärung, ja, drüber. Die ist überfällig, total, über die Mechanismen, die in uns, ja, selbst wirken, ohne dass wir es wissen. Und wenn wir es selbst wissen, können wir auch mehr Einfluss drauf nehmen auf die Mechanismen. Dass die, mhm. Wie oft passiert das, dass wir so reagieren wollen, in der Situation will ich jetzt das nächste Mal sehr gelassen reagieren, ich will einfach mal nachfragen, ich will dies und ups, passiert irgendwas, zack, sind wir wieder ein HB-Männchen und da ganz oben. Ja. So, Stolperstein gekommen, gestolpert und den Weg verlassen, ohne es zu merken. Und wenn da wirklich jeder weiß, da gibt's einen Mechanismus, der uns von der Bahn abkommen lässt, und wenn wir den erkennen, können wir sagen, ah, gehe ich mal ein Stück zurück, wo bin ich denn gestolpert? Ja, und dann finde ich wieder meinen richtigen Weg, den ich ursprünglich hatte. Nur wenn ich nicht weiß, dass es diesen Mechanismen in mir gibt, ja, dann kann ich auch nicht dran arbeiten.
Das stimmt, absolut. Also ich glaube, also viele sagen ja immer, oh, es gibt so viel Coaches, warum gibt es jetzt so viel Coaches? Und ich glaube, dass wir alles kleine Aufklärungspioniere sind. Also jeder Coach oder viele Coaches arbeiten ja nicht nur in ihrer Praxis, sondern gehen an die Front. Ne? So wie, ja, du, so wie ich. Und ich glaube, das ist ein Teil, den wir mit Aufklärungsarbeit tatsächlich erreichen, dass wir für ein anderes Bewusstsein gehen, dass wir dafür sorgen und gucken, dass die Kleinzwerge schon in einer Atmosphäre und einem Umfeld aufwachsen, die sie einfach, ja, zu starken, bindungsfähig, liebenswerten, liebesfähigen Menschen macht. Und das sehe ich auch wirklich als unseren gesellschaftlichen Beitrag. Ja. Wie kleine Pioniere da nach vorne zu gehen und zu sagen, hey, okay, wir haben ein bisschen was verstanden, wie diese Zusammenhänge ablaufen im Gehirn, in der Psyche, im menschlichen Verhalten, und wir geben was an die Hand, und da kann sich ja jeder raussuchen, was er nehmen möchte. Aber das verstehe ich auch unter Netzwerken, deshalb liebe ich es, im Podcast Gäste zu haben, weil, ja, dadurch klicken wir immer irgendwo wieder einen kleinen Gedanken an, einen kleinen Samen, und das freut mich total. Deshalb vielen, vielen lieben Dank, liebe Ute, dass du heute hier warst.
Sehr vielen Dank dir.
Magst du noch vielleicht so ein, zwei Sätze den Hörern mitgeben, wo du sagst, das ist so mein Schmankerl für euch heute, einfach nochmal so zum Mitnehmen? Herzlich gerne.
Ja, gute Frage. Muss auch. Ich glaube, ich habe schon sehr viel gesagt. Also was sehr, sehr wichtig ist, was ich meinen Klienten auch sehr oft sage, zwei Sätze auszutauschen, die man oft hat. Oft wird dann gesagt, ja, dann frag ich mich, warum macht denn der das? Und dann sage ich, anstatt zu sagen, dann frag ich mich, dann sag doch, mach doch daraus jetzt ganz einfach, dann frag ich dich, weil dann weißt du, warum der es macht. Ansonsten wird der Interpretationsspielraum wieder riesengroß, und das stimmt meistens überhaupt nicht. Mhm. Und die andere Frage war, dann denke ich mir, du, das wird ja auch so oft gesagt, das kennst du auch aus deiner Coaching.
Ja, absolut.
Daraus ermutige ich die Menschen dann halt zu machen, dann sag ich dir. Super. Anstatt, dann frag ich mich, dann frag ich dich, und dann sag ich mir ein, dann sag ich dir zu machen. Und das bringt schon ganz viel, weil das lässt die Interpretationsspielräume schrumpfen, und dann kann das Leben wieder einfach leicht sein.
Schön. Und da sind wir bei deinem Motto, deiner Praxis. Wenn Menschen sagen, Mensch, die Ute, die hat so gute Ideen, und ich würde die gerne weiter nochmal kontaktieren. Du bist auf Facebook aktiv.
Ich bin auf Facebook mit Beratungspraxis Liebenswert aktiv. Ich habe einen Instagram-Account. Ich habe jetzt sogar schon einen YouTube-Kanal mit ganzen 3 Videos.
Juhu!
Besserung, dass es nicht so langatmig und so monoton wird vielleicht. Ich übe. Ich erlaube mir zu üben und zu wachsen. Und wenn ihr hier und da einfach mal reinguckt, dann freue ich mich. Und ich freue mich über Kommentare, ich freue mich über Likes, ich freue mich über Teilen, weil ja, mehr Sichtweite, mehr Reichweite, glaube ich, kann dem Thema gut tun. Also es ist gar nicht unbedingt für mich, sondern für das Thema und für die Gesellschaft von morgen, weil das ist mir echt ein großes Anliegen.
Das merkt man.
Da bubbert mein Herz. Das ist das mein Herzblut und das ist nicht für irgendwie monetäre Dinge.
Wundervoll. Ich verlinke das gerne hier unten im Podcast. Und ich wünsche dir einfach total viel Freude, Energie, Kraft, Erfolg für dein Wirken. Ja, das braucht die Welt, gar keine Frage.
Danke, gleichfalls.
Ihr Lieben, ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit da draußen. Und wenn ihr sagt, ihr möchtet generell euch mit solchen Themen beschäftigen oder in das Thema Beziehung noch tiefer eintauchen, dann kommt doch gerne einfach in meine Community Volltrefferherz, www.volltreffer-herz.de, weil genau da beschäftigen wir uns mit diesen Themen. Es geht um Partnerschaft, es geht um Liebe, es geht um Beziehungen, es geht im Kern darum, was kannst du machen, damit du so richtig beziehungsfähig wirst. Weil das bist du schon, manchmal weißt du es vielleicht nur noch gar nicht. Und wenn, was kannst du machen, damit es wirklich gelingt und deine Beziehung dich glücklich machen? Weil ich glaube, unsere Beziehungen sind das, was uns am glücklichsten macht. Und deshalb finde ich, lass uns einfach lieben. Schön, dass ihr da wart. Habt euch lieb. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.